Deutschlandfunk, kontrovers.
Und im Studio für die kommenden anderthalb Stunden ist Tobias Armbruster. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen. Schön, dass Sie dabei sind heute an diesem Montag, den 21. März. Seit bald 4 Wochen herrscht Krieg in der Ukraine, Krieg in Europa. Und es sieht nicht danach aus, als ob die Kämpfe dort bald vorbei sein werden. Im Gegenteil, dieser Krieg wird grausamer. Die Folgen auch bei uns in Deutschland treten immer deutlicher zutage. Welche Möglichkeiten gibt es jetzt noch, diesen Konflikt zu beenden? Und zwar mit Gesprächen, mit Verhandlungen, möglicherweise auch mit Zugeständnissen. Auch heute soll es ja wieder solche Gespräche zwischen beiden Seiten geben. Welche Optionen gibt es da, also abgesehen von militärischer Gewalt? Und wie weit könnte Deutschland dabei gehen? Würde beispielsweise ein komplettes Energieembargo gegen Russland helfen, den Druck weiter aufzubauen? Das sind alles Fragen, über die wir heute hier in Kontrovers in den kommenden 1,5 Stunden diskutieren wollen. Der Krieg in der Ukraine, hat die Diplomatie noch eine Chance? Das ist unser Thema heute. Und ich begrüße dazu als Gäste Johannes Fawig. Er ist Politikwissenschaftler an der Universität Halle-Wittenberg. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Armbruster.
Außerdem mit dabei Merle Spellerberg. Sie sitzt für die Grünen im Deutschen Bundestag und ist dort Mitglied im Verteidigungs- und im Auswärtigen Ausschuss. Auch an Sie, guten Morgen.
Guten Morgen.
Und mit dabei heute Morgen auch meine Kollegin Gesine Dornblüt, langjährige Russland-Korrespondentin des Deutschlandfunks, außerdem exzellente Osteuropa-Kennerin, Expertin. Guten Morgen, Frau Dornblüt.
Guten Morgen.
Und wie jeden Montagmorgen laden wir natürlich auch alle Hörerinnen und Hörer ein, hier bei uns mitzudiskutieren. Sie können sich gerne hier einschalten, zum Beispiel per E-Mail. Da können Sie uns einfach schreiben an kontrovers@deutschlandfunk.de. Sie können uns auch eine WhatsApp-Nachricht schicken. Das ist die Telefonnummer 0173 56 90 322. Ich wiederhole noch einmal, das ist die 0173 56 90 322. Oder rufen Sie uns ganz einfach an, dann sind Sie hier live on air mit dabei und können direkt mitdiskutieren. Die Telefonnummer unseres Hörertelefons ist die 00800 4464 4464. Noch einmal, das ist die 00800 4464 4464. Und viele haben das heute Morgen schon gemacht. Die Meinung, da hören wir uns mal an.
Marc Jener aus Frankfurt. Ich sehe als Möglichkeit der Diplomatie eine neue Verständigung mit dem Kreml über die NATO-Russland-Grundakte. Denn Putin nennt als Kriegsgrund ausdrücklich Russlands angebliche Sorge vor einer Bedrohung durch den Westen. Als gesichtswahrende Alternative zu einer Demilitarisierung der Ukraine kann man ihm substanzielle Abrüstungsschritte zwischen Russland und der NATO anbieten.
Hallo, hier ist Marquardt aus Frankfurt am Main. Was außer Diplomatie soll denn sonst helfen? Bei allem anderen Gnade uns Gott.
Bauersfeld, Hannover. Kriegsverbrecher Putin hat den Satz, wer redet, schießt nicht, ad absurdum geführt. Die deutsche Traumtänzer-Diplomatie hat in Bezug auf Russland und China schon seit Jahren versagt und macht sich jetzt absolut unglaubwürdig, wenn sie um Gespräche winselt.
Guten Tag, Bertrand Zunker aus Leipzig. Das Selbstbestimmungsrecht der Völker und die Sicherheit aller Länder in Europa sind keine Verhandlungsmasse, um einen unersättlichen und fanatischen Aggressor zufriedenzustellen. Russland ist Atommacht und braucht sich schon deshalb überhaupt nicht von der NATO bedroht zu fühlen.
Ja, guten Morgen. Hier ist Gabriela Fuhrmann aus Friedrichsdorf. Ich befürchte, dass die Diplomatie keine Chance hat. Dazu gehören zwei Seiten und ich befürchte, dass die russische Seite nur wieder die westliche Welt hinhält mit Ankündigungen und Diskussionsrunden und Treffen und einfach nur weiter bomben und Ukraine einnehmen möchte.
Dr. Schulz aus Darmstadt. Man muss zweigleisig verfahren. Einerseits müssen die Sanktionen weiter verschärft werden, auf der anderen Seite braucht die Diplomatie ihre Chance. Man muss es versuchen. Es ist nie zu spät, es darf kein Nie geben. Man muss Putin auch irgendwie eine Brücke bauen, über die er gehen kann, sonst wird er noch schrecklichere Gräuel anrichten.
Soweit also einige Meinungen unserer Hörerinnen und Hörer heute Morgen. Johannes Fawig, Politikwissenschaftler, Bezug nehmen da auf diesen letzten Hörer. Muss man tatsächlich Putin Brücken bauen? Ist das der Gedanke, der in dieser Situation kommen muss?
Nun, zunächst, Sie haben ein interessant breites Spektrum jetzt an Hörerinnen-Auffassungen eingespielt. Und das ist im Prinzip auch die Diskussion, die überall geführt wird. Die Frage ist, haben wir jetzt ein klares Drehbuch von Putins Russland, das gewissermaßen mit der Ukraine anfängt und als nächstes Ziel vielleicht das Baltikum oder Moldau hat? Oder ist das Kriegsziel tatsächlich, die Ukraine als Sicherheitsgürtel um Russland zu haben? Und ich tendiere deutlich zu letzterer Variante. Das heißt, ich gehe nicht davon aus, dass mit Russland keine Verhandlungen mehr möglich sind. Deswegen bin ich auch gegen eine Dämonisierung von Putin, obwohl er natürlich ein Aggressor, ein Kriegsverbrecher, ein schrecklicher Autokrat und Schlimmeres ist. Das ist gar keine Frage. Aber wir müssen auch mit diesem Russland versuchen, weiterhin einen Interessenausgleich hinzubekommen. Und ich sehe eigentlich Anzeichen dafür, dass das auch möglich ist. Das ist im Moment etwas schwierig, weil die Schlacht gewissermaßen noch geschlagen wird. Aber wir müssen doch jetzt alle Energie darauf wenden, dass wir zu einem Waffenstillstand kommen und dann zu einer politischen Lösung, die auch Russland akzeptiert. Sonst werden wir keinen dauerhaften Frieden in der Ukraine bekommen. Und dazu müssen wir kompromissfähig sein, Putin nicht dämonisieren und eben die richtigen Entscheidungen jetzt vorbereiten.
Merle Spellerberg von den Grünen. Muss Deutschland, muss der Westen den Druck auf Putin weiter erhöhen?
Der Westen und Deutschland muss den Druck auf Putin definitiv weiter erhöhen. Ich stimme dem zu, dass wir natürlich möglichst schnell zu einem Waffenstillstand und dann auch zu Friedensverhandlungen kommen müssen. Die Frage, wie weit wir tatsächlich aber oder wie weit die Ukraine Putin da Zugeständnisse machen kann, ist natürlich eine sehr, sehr schwierige. Und ich sehe da durchaus einige Punkte auch anders in Bezug darauf, was Sicherheitspufferzonen etc. angeht.
Wie würden Sie das definieren?
Ich habe relativ wenig Verständnis dafür, das wurde auch von einigen der Hörer ja in den O-Tönen angesprochen, dass die Ukraine von russischer Seite, von Putin aus hier als Pufferzone wahrgenommen wird. Es wurde schon gesagt, auch Russland ist Atommacht. Eigentlich geht hier wirklich von Seiten der NATO gar keine Bedrohung für Russland aus. Deswegen ist es abseits aller brutaler Kriegshandlungen, die ja vorgenommen werden, auch so kein relevanter Punkt meiner Meinung nach.
Gesine Dornblüt, kann der Westen mit diesem Russland, mit diesem Wladimir Putin eigentlich noch irgendwelche substanziellen Vereinbarungen treffen, ohne dass ein riesiges Maß an Misstrauen übrig bleibt?
Ich glaube, das Misstrauen ist einfach da. Und wenn ich höre, wir sollten Putin nicht dämonisieren, dann denke ich an die Menschen, die in Mariupol in den Kellern sitzen, in Mariupol, wo die Leichen auf den Straßen liegen, und an die vielen anderen Ukrainer, die ihr Zuhause verloren haben, die Angehörige verloren haben, die auf der Flucht sind. Und ich frage mich, wie das in deren Ohren klingt, wenn ich jetzt höre, wir sollen Putin nicht dämonisieren. Ich glaube nicht, dass es Putins erklärtes Ziel ist, eine NATO-Osterweiterung, eine potenzielle, zu stoppen, sondern Putins Ziel hat er selber ganz klar formuliert. Er will die ukrainische Staatlichkeit, die er nicht anerkennt, zerstören und Russland die Ukraine einverleiben. Und Herr Favik fragte, ob Russland ein Drehbuch habe, nämlich ein Drehbuch weiterzugehen, dann Richtung Moldova, möglicherweise auch Baltikum. Ich glaube, dass das russische Drehbuch sich sehr stark danach richtet, wie viel Widerstand Russland entgegengesetzt wird und auf welche Hindernisse Putin stößt und wo er Fenster der Möglichkeiten sieht, einzugreifen. Das haben wir in den letzten mittlerweile 8 Jahren seit 2014, seit der Krim-Annexion gemerkt. Und insofern denke ich, Diplomatie ja, aber Diplomatie muss auch begleitet werden von Symbolik der Stärke.
Darf ich eine kurze Gegenrede machen, Frau Dornblüt? Und das ist ein wichtiger Punkt, glaube ich. Wenn ich davon spreche, dass ich nicht dafür bin, Putin zu dämonisieren, dann rechtfertige ich nicht, und zwar null, damit sein Verhalten. Natürlich ist das vollkommen inakzeptabel. Natürlich ist es zu Recht empörend und wir müssen uns auch darüber empören. Und natürlich muss Putins Russland dafür auch einen hohen Preis zahlen. Das ist ja gar keine Frage. Aber wenn wir ihn dämonisieren, dann nehmen wir uns Politikfähigkeit. Weil mit einem Dämon braucht man nicht mehr verhandeln. handeln. Und das wäre unklug. Das heißt, wir müssen bei aller Empörung einen klugen Kopf bewahren. Und das hat nichts damit zu tun, dass mir das Schicksal der Menschen in Mariupol, in Kharkiv und anderswo weniger wichtig wäre als Ihnen, um das mal deutlich zu sagen. Ich will politikfähig bleiben und wir sollten politikfähig bleiben. Das geht nur, wenn wir auch gesprächsfähig bleiben, auch mit schlimmen Diktatoren.
Frau Dornblüt, Herr Fabik.
Ich gerne auch was ergänzen.
Bitte, ja, Frau Dornblüt.
Darf ich ganz kurz was ergänzen?
Natürlich.
Weil ich finde es nicht richtig, die Menschen, die klare Worte gegenüber Putin sagen und in Frage stellen, ob man mit ihm noch verhandeln kann, wenn sie klassifiziert werden mit den Worten, man würde sich empören, das geht so in die moralische Ecke. Natürlich.
Sie sind ja damit angefangen, Frau Dornblüt.
Aber ich finde... Ja, das ist eine Sache. Ich möchte aber gleichzeitig auch was ergänzen. Es ist auch ein ganz nüchternes, rationales Kalkül, wenn man, denn die andere Sache ist ja, wir kümmern uns ja nicht nur um die Ukrainer und stehen ihnen bei und haben Mitleid, sondern es ist ganz klar, der Appetit kommt beim Essen und es ist eine Bedrohung für die westliche Welt, auch für Deutschland, auch für unser freies Leben hier, wenn Putin jetzt nicht gestoppt wird. Also ich sehe da gar keinen Widerspruch zwischen, Zitat jetzt, was Sie gesagt haben, Empörung, zwischen moralischer und pragmatischer Herangehensweise. Ich denke, das widerspricht sich in keiner Weise und man muss es miteinander kombinieren.
Aber Frau Dornblüt, Sie würden auch sagen, Gespräche mit Wladimir Putins Seite, mit Russland, die müssen auch weitergehen.
Ich finde, sie müssen vor allen Dingen weitergehen unter Beteiligung der Ukraine. Präsident Zelensky bittet seit Wochen um ein direktes Treffen mit Putin. Er wird hingehalten und es ist die Sache der Ukrainer, ihre Positionen gegenüber Russland deutlich zu machen. Ich möchte nicht, dass wieder der Fehler gemacht wird, den wir seit langem gemacht haben und sehen, dass westliche Politiker denken, mit Putin über die Köpfe der Ukrainer hinweg irgendetwas herausverhandeln zu können.
Wir kriegen hier heute Morgen eine Menge E-Mails zu diesem Thema und wir merken ja auch, dass die Diskussion hier direkt losgegangen ist. Ich möchte mal einige Wortmeldungen hier aufgreifen, die wir als E-Mail bekommen haben. Da ist einmal hier ein Schreiben von Rüdiger Weiß. Er meint, zur Frage, hat die Diplomatie noch eine Chance? Ja, hat sie, aber leider nur mit militärischer Stärke, gepaart mit der Drohung von schmerzhaften Wirtschaftssanktionen. Die wichtigste Frage ist aber doch, kann man noch mit einem verblendeten Lügner verhandeln oder muss man nicht in eine stabile internationale Allianz gegen Putin herstellen? Dazu müsste sich China auch bald entscheiden, wo es steht. Dann haben wir hier die Mail von Henning Martens. Er meint, hat die Diplomatie noch eine Chance? Nein, ein durch und durch gewalttätiger Mensch wie Putin ist gegen Argumente immun. Und dann sind hier noch zwei, die mir aufgefallen sind. Das sind jetzt tatsächlich Meinungen, die werden sich aber einigen Leuten zu Stirnrunzeln führen. Aber trotzdem, ich lese sie mal vor. Ute Biel hat uns geschrieben. Warum ruft die Politik die Ukraine nicht zur Kapitulation auf? Fragezeichen. Damit könnte weiteres Blut vergießen und weitere Zerstörung verhindert werden. Es geht um Menschenleben, nicht um Ehre und Heldendasein bis in den Tod. Für mich ist Putin bzw. Russland der Kriegstreiber, ein schändliches Tun, das scharf sanktioniert und verurteilt werden muss. Aber ein atomarer Dritter Weltkrieg kann auch nicht im Interesse der Ukraine sein, meint Ute Biel, die uns geschrieben hat. Und dann auch hier diese E-Mail von Johannes Hunzhammer. Er meint, die Diplomatie hätte schon während der letzten 20 Jahre ihre Chance bekommen müssen. Statt sich nur als Sieger des Kalten Krieges zu gebaren und alle Rüstungskontrollverträge zu kündigen, also alleine auf die eigene militärische Überlegenheit zu setzen, hätte der Westen zusammen mit Russland eine neue Friedens- und Sicherheitsordnung entwickeln müssen, die die Bedürfnisse aller berücksichtigt. Meint also Johannes Hunzhammer. Wir haben hier da diese beiden letzten E-Mails, die natürlich sehr kritisch mit der westlichen Position ins Gericht gehen, sage ich jetzt einfach mal. Frau Dornblüt, ist da möglicherweise etwas dran, dass der Westen diesen Krieg, diesen Konflikt durch seine Politik in den vergangenen 20 Jahren mit heraufbeschworen hat?
Ja, der Westen hat es mit heraufbeschworen, aber ich sehe es andersherum. Ich glaube, dass der Westen die Demokraten in Russland nicht ausreichend unterstützt hat und im Gegenteil durch das Setzen, durch die falsche Hoffnung der viel zitierten Formel Wandel durch Handel, im Gegenteil das Starkwerden Putins bis zu dem, was wir jetzt haben, ermöglicht hat. Ich möchte aber gerne Ute Biel antworten auf die Frage nach der Kapitulation und die Angst um einen Atomkrieg. Es ist ja nicht so, dass bei einer Kapitulation das Sterben aufhören würde und das Leid. Das sehen wir ja jetzt schon, was in den besetzten, in den neu besetzten Gebieten im Süden der Ukraine passiert. Da werden Menschen terrorisiert, es werden Bürgermeister verschleppt. Und wir haben das auch gesehen 2014 im Donbass und auf der Krim. Menschen verschwinden und es ist einfach Terror gegen die eigenständige Bevölkerung, die ein Recht dazu hat, nach ihrer Fasson leben zu wollen, nach demokratischen Kriterien leben zu wollen. Also es ist ein Irrglaube, dass nach einer Kapitulation dort Frieden einkehren würde und Menschenleben gerettet werden. Wenn wir in die Historie gucken, im Zweiten Weltkrieg, nach der, sagen wir in Anführungsstrichen, Kapitulation Polens begann das Sterben erst. Und oder auch, wir können auch nach Srebrenica gucken. Also auf Gnade eines Siegers zu hoffen, ist, glaube ich, der falsche Ansatz.
Frau Spellerberg von den Grünen, was sagen Sie? Trägt der Westen eine Verantwortung für die jetzige Situation?
Ich wollte mich tatsächlich auch gerade einschalten und ich finde zu dem Punkt, dass es ganz, ganz wichtig ist, klarzumachen, dass der Westen keine Verantwortung an Putins Angriffskrieg und den wahrscheinlich Kriegsverbrechen in der Ukraine trägt. Denn ich denke, es ist ganz deutlich, dass Putin die Person und damit auch Russland das Land ist, was die Verantwortung für diesen Krieg trägt und vor allem auch die Person ist, die diesen Krieg am Ende auch beenden kann. Und ich finde, es ist sehr, sehr legitim, darüber zu sprechen, welche Rolle die NATO in den vergangenen Jahren hatte. Aber gleichzeitig ist ganz klar, dass in verschiedensten Verträgen auch festgehalten wurde, dass es eben das Recht auf Bündnisfreiheit gibt, dass auch in der Vergangenheit eben die Regulierung, die es gab zur Stationierung von Truppen im osteuropäischen Bündnisgebiet eingehalten wurden. Und ich würde vielleicht noch auf einen anderen Punkt eingehen, denn ich stimme Frau Dornblüt auf jeden Fall zu, dass eben eine Kapitulation nicht automatisch zu Frieden führt. Und ich denke auch, dass das ein bisschen verkennen würde, dass die Menschen in der Ukraine im Euromaidan eben für Freiheit, für Demokratie auf die Straße gegangen sind und dafür gekämpft haben. Und dass das eben definitiv nicht das wäre, was sie bekommen würden, wenn es jetzt eine Kapitulation geben würde. Und ich würde, wenn ich da vielleicht noch auf einen dritten Punkt eingehen.
Ganz kurz, wir haben einen Hörer in der Leitung, der schon wartet. Okay. Aber bitte, Frau Spellerberg, ja.
Genau, zum letzten Punkt zur Abrüstung. Und ich glaube, dass es super wichtig ist, auch jetzt eben nicht in Aufrüstungsspiralen zu verfallen, sondern dass man jetzt gerade sieht, wie wichtig es gewesen wäre, auf beiden Seiten, also gerade auch auf russischer Seite, weiter für Abrüstung einzustehen und dass wir auch jetzt schauen müssen, sobald es wieder ein Fenster dafür gibt, weiter abzurüsten, weil wir ja gerade sehen, wie gefährlich gerade auch nukleare Waffen sind.
Aus Berlin meldet sich ein Hörer, Hannes Metze-Steuven. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Schönen guten Morgen.
Haben Sie richtig ausgesprochen. Guten Morgen. Ja, danke, dass ich sprechen kann. Ich möchte unbedingt Frau Dornblüt unterstützen. Ich denke, sie hat recht. Für mich begann das Desaster eigentlich in dem Moment, als im Dezember die Bewegung Memorial in Russland abgewickelt wurde. Das ist das einzige Phänomen in Russland, was sich wirklich an die eigene Geschichte erinnert hat. Und wenn man jetzt dazu passt, auch dieser Song, wenn man diesen Song, der auf dem Festival, also auf diesem Event zur Feier der der Krim erklang, der hieß von diesem Popsänger gesungen, das Land Lenins und Stalins ist unser Land, dann ist, glaube ich, jetzt ganz klar, wohin der Hase hier läuft.
Sie meinen das große Konzert in Moskau, die Veranstaltung, die Feierlichkeiten.
Das große Konzert in Moskau, ja, da gab es einen zentralen Song, das Song das Land Lenins und Stalins ist unser Land. Und hier müssen wir ansetzen, müssen wir schauen, wo es hingeht. Putin hat nicht verwunden, dass er in der Funktion eines KGB-Offiziers an der Zerschlagung seines Landes beteiligt war. Und er musste das hinnehmen und er hat sich hier tatsächlich Rache geschworen. Und der missionarische Eifer der Russen, Völker beglücken, die Ideen in die Welt zu bringen, hat nicht aufgehört. Und das ist die Zukunft. Und wenn wir da nicht nicht mit allen Mitteln gegenhalten, wird es auch das Baltikum und vielleicht auch noch Moldawien ereilen. Und dann noch ein Wort zu den Atomschlägen. Das ist ein perfides Spiel mit unserer Angst. Er weiß aber ganz genau, dass die Zündung einer Atombombe auch das Ende Russlands bedeutet. Insofern müssen wir das aushalten und unsere Drohkulisse so weit wie möglich aufbauen, um das zu stoppen. Das war es, was ich sagen wollte.
Johannes Fabig, die Drohkulisse aufrechterhalten, weiter ausbauen. Ist das ein Rezept?
Nun, Herr Steufen hat recht und Frau Dornblüt hat auch in weiten Teilen recht. Ich will noch mal sagen, die Kriegsdebatte dreht sich aus meiner Sicht neben der wirklich großen und unerträglichen humanitären Katastrophe und dem unsäglichen menschlichen Leid auch um die Frage, was denn Appeasement und Beschwichtigungspolitik von kluger Diplomatie unterscheidet. Und natürlich müssen wir darüber streiten. Und ich denke, da hat niemand die perfekte Lösung. Aber wenn es doch so ist, dass Russland eigentlich sichtbar zu allem entschlossen ist, jetzt in der Ukraine im Prinzip eine neue Regierung militärisch durchzusetzen und dann einen wie auch immer gearteten Neutralitätsstatus der Ukraine zu haben. Das ist ja das offensichtliche Kriegsziel Russlands. Und dann ist die Frage, ob wir tatsächlich darüber verhandeln können. Und wenn Herr Steufen sagt, mit allen Mitteln gegenhalten, ja, das hört sich erstmal gut an, aber was heißt denn mit allen Mitteln dagegenhalten? Wir haben ausgeschlossen, als NATO, als USA, als Westen für die Ukraine in den Krieg zu ziehen. Und das ist auch richtig. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht in einen Krieg mit Russland über die Ukraine geraten. Wir sind faktisch ja schon Konfliktpartei durch Waffenlieferungen, durch anderes. Das heißt, wir haben begrenzte Möglichkeiten und jetzt müssen wir alle Energie in diplomatische Lösungen setzen.
Und da genau an dieser Stelle werden wir in 5 Minuten nach den Nachrichten weiter diskutieren. Der Krieg in der Ukraine, hat die Diplomatie noch eine Chance? Das ist unser Thema heute hier in Kontrovers. Herzlich willkommen hier noch einmal zu Kontrovers an diesem Montagmorgen. Der Krieg in der Ukraine, hat die Diplomatie noch eine Chance? Das ist unser Diskussionsthema heute. Mit dabei die Grünen-Bundestagsabgeordnete Merle Spellerberg, unsere ehemalige Moskau-Korrespondentin Gesine Dornblüt und Johannes Fawig, Politikwissenschaftler an der Universität Halle-Wittenberg. Sie können weiter bei uns anrufen auf der kostenfreien Rufnummer 00800 4464 4464 und einfach mitdiskutieren oder schreiben Sie uns eine E-Mail an kontrovers@deutschlandfunk.de oder auch eine WhatsApp an die 0173 5690 322. Und eine WhatsApp hat dieser Hörer hier geschrieben, der sich nicht mit Namen meldet. Er meint, Putin hat nicht Angst vor der NATO, sondern Angst vor der Freiheit und Demonstration. Und Berthold schreibt uns, Sanktionen gegen das russische Volk schürt Hass in Russland. Ziel sollte eine friedliche Zusammenarbeit mit Russland sein. Fakt ist, wir sind abhängig von Russland. Ich will nicht frieren und meine Existenz in Gefahr bringen. Dann haben wir hier eine Mail bekommen von Rüdiger Schulz. Er meint, nein, die Diplomatie hat in diesem durch nichts zu rechtfertigenden Angriffskrieg keine Chance, weil Putin gegen ihn und sein Land gerichtete Eigeninteressen der Staaten vermuten wird. Ein starkes Zeichen könnte die Kirche gesetzt werden, wenn der Papst in die Ukraine reisen würde und was wegen der damit verbundenen Lebensgefahr für das kirchliche Oberhaupt nicht zu erwarten sein dürfte. Und dann noch diese E-Mail von Herr oder Frau Schulze. Wer die Ukraine auffordert, zu kapitulieren, ist zynisch. Die Folterzentren in Tschetschenien, Syrien und im Donbass sprechen eine deutliche Sprache. Soweit also einige Zuschriften, die wir heute Morgen hier zu dieser Sendung bekommen haben. Wir hatten jetzt kurz vor den Nachrichten einen Hörer, der noch einmal die Situation geschildert hat. Und dann hatten wir eine Erwiderung von Johannes Fawig. Und da fiel auch noch einmal, Herr Fawig, Sie haben es mehrmals angesprochen, der Gedanke, langfristig der Ukraine einen neutralen Status zu geben, dass so etwas das Ziel sein sollte in möglichen Verhandlungen und generell in allen Bestrebungen, diesen Konflikt zu lösen. Das ist ja ein Gedanke, der häufig geäußert wird. Gesine Dornblüt, wie sehen Sie das? Muss langfristig die Ukraine ein neutraler Staat werden?
Ja, der Gedanke wird häufig geäußert, er wird deshalb nicht klüger. Die Ukraine war ja neutral. Sie hatte Neutralität im Gesetz festgeschrieben, noch unter dem damaligen Präsidenten Janukowitsch, der dann während des Maidan vertrieben wurde und geflohen ist nach Russland. Und also die Neutralität der Ukraine hat Russland nicht davon abgehalten, einzumarschieren, damals Truppen in den Donbass zu schicken. Und das wird es auch in Zukunft nicht. Und ich stimme dem Hörer zu, der sagt, Putin geht es nicht um Angst vor der NATO. Das sind jetzt meine Worte. Das ist eine Scheindebatte, das ist ein Scheinargument. Es geht um Angst vor Freiheit und vor erfolgreichen Staaten, insbesondere auf dem ehemals sowjetischen Gebiet in der Nachbarschaft, die nämlich ein Beispiel sein könnten für die russische Bevölkerung auch. Also Neutralität wird nichts bringen. Und deswegen, mich interessiert sehr, wie kluge Diplomatie, wie Sie sagen, Herr Favig, aussehen könnte. Ich denke, auch da, glaube ich, sind die Voraussetzungen, von denen Sie ausgehen, die überzeugen mich nicht. Ich glaube nicht, dass Putin zugänglich ist für kluge Diplomatie und für Verhandlungen und für dass also ein Wohlverhalten oder Entgegenkommen sozusagen von westlicher Seite langfristige wirklich Sicherheitsgarantien von russischer Seite bedeuten können. Wir haben doch so oft gesehen, dass er sein Wort gebrochen hat, dass er noch kurz vor dem Angriff auf die Ukraine gesagt hat zum Bundeskanzler, es gibt keinen Angriff, und dann kam er doch, dass die Truppen zurückgezogen werden. Das verfolgen wir seit 8 Jahren. Mit dem Mann kann man nicht nach unserer Rationalität verhandeln. Er wird sich an keine Verabredungen halten.
Gut, das haben wir gerade schon diskutiert, aber Herr Ambrister, ich möchte nochmal Ihre Frage aufgreifen. Sie haben gesagt, ob man der Ukraine Neutralität geben sollte. Das wäre, glaube ich, der falsche Ansatz. Es muss natürlich von der Ukraine akzeptiert sein, aber da habe ich den Eindruck, dass Herr Selenskyj schon einen Schritt weiter als Frau Dornblüt ist. Natürlich hat die Ukraine und die politische Führung erkannt, dass das in diese Richtung gehen muss. Was noch offen mir scheint, ich bin bei den Gesprächen natürlich nicht dabei, aber soweit man das als Analytiker von außen beobachten und beurteilen kann, was noch offen ist, ist, inwieweit die Souveränität der Ukraine gewahrt wird. Und da gibt es offenkundig russische Maximalforderungen nach Anerkennung der Krim als Teil russischen Staatsgebietes und der beiden Volksrepubliken, in Anführungsstrichen Donetsk und Luhansk, als gewissermaßen eigenständige Territorien. Das will die Ukraine bisher noch nicht akzeptieren, aber mir scheint es doch in diese Richtung gehen zu müssen. Und wenn Sie zum Beispiel mal vor ein paar Tagen einen Artikel in der renommierten Zeitschrift Foreign Affairs, ein amerikanisches Journal, was nicht ein Journal von gewissermaßen Appeasern ist, sondern harte Realisten gewissermaßen, da ist Wes Mitchell, der war unter Donald Trump im State Department für Europapolitik zuständig, der hat genau das gefordert. Wir müssen jetzt über, wie er das nennt, eine gestärkte Neutralität der Ukraine nachdenken, die 3 Elemente enthält. Einmal die territoriale Integrität als sozusagen in einer Kompromissvariante durchdenken, wie ich es gerade gesagt habe. Das sind russische Forderungen, ja, aber das ist eben so in dieser Lage. Das Zweite ist, dass wir der Ukraine deutlich Wirtschaftshilfe leisten, auch nach einem Waffenstillstand, und insofern durchaus im westlichen Lager verankern. Und das Dritte, dass wir dieser neutralen Ukraine dann auch mit Waffenlieferungen helfen, ein eigenes Militär aufzubauen, mit dem man sich schützen kann. Das wird nicht so laufen, dass man sich gegen einen übermächtigen Gegner schützen kann, aber doch eine gewisse Selbstverteidigungsfähigkeit zu behalten. Und ich glaube, das ist jetzt die Aufgabe der Diplomatie, solche Dinge zu verhandeln. Und das geht nur mit Russland. Da können wir sozusagen uns auf den Kopf stellen und wie ein kleines Kind protestieren, dass wir nicht mit Russland reden wollen, aber wir werden mit Russland reden müssen und mit diesem Russland reden müssen, sonst werden wir keine Stabilisierung der Ukraine hinbekommen.
Ganz kurz, Frau Dornblüt, Frau Spellerberg hatte in dieser halben Stunde noch nicht die Gelegenheit. Bitte, deshalb zähle ich Sie.
Dankeschön. Ich würde auf das Erste eingehen, was Sie gerade angesprochen hätten, Herr Favig. Und zwar haben Sie ja schon gesagt, dass es Maximalforderungen sind, die Russland gerade noch stellt. Und genau das ist ja eben auch das Problem. Das, was da die letzten Wochen in vielen Teilen passiert ist, kann man eigentlich fast schon als Kapitulationsverhandlungen betrachten. Und das heißt für mich aber nicht, dass wir nicht weiter verhandeln sollten, beziehungsweise die Ukraine verhandeln sollte. Und das ist für mich auch ein weiterer wichtiger Punkt. Es ist gar nicht quasi an uns zu entscheiden, welche Positionen die Ukraine bereit ist, aufzugeben oder nicht, sondern das muss eben die Ukraine selber entscheiden. Und gleichzeitig gibt es da eben ja die starke Forderung nach Sicherheitsgarantien und dann eben gleichzeitig auch von russischer Seite die Forderung von Neutralität. Aber da ist ja ganz klar auch wieder eben das schon angesprochene Recht auf die Bündnisfreiheit. Und am Ende geht es da ja auch um die Souveränität eines Staates. Und die Souveränität eines Staates ist ja wirklich einer der Grundpfeiler des Völkerrechts und damit der internationalen Ordnung, die wir haben. Und ich würde noch einen weiteren Punkt zurückkommen. Wir haben darüber gesprochen, wer denn Konfliktpartei ist. Und ich denke, es ist gerade ganz, ganz wichtig herauszustellen, dass wir eben keine Konfliktpartei sind und dass ja auch die NATO in all dem, was sie gerade tut und auch alle Mitgliedstaaten darauf achten, dass wir eben nicht zur Konfliktpartei werden, damit der Krieg eben nicht weiter eskaliert. Aber dass eben nur wer bewaffnet mitmacht, Konfliktpartei ist. Mit den Waffenlieferungen, die wir aber momentan durchführen, unterstützen wir lediglich die Ukraine in ihrem Recht auf Selbstverteidigung. Ich glaube, das ist nochmal wirklich wichtig zu unterscheiden. Und vielleicht, um zum letzten Punkt jetzt zu kommen, dass es natürlich Diplomatie braucht. Und das aber, es wurde ja auch von einigen HörerInnen schon angesprochen, Diplomatie eben Flanken braucht. Und deswegen ja eben die Sanktionspakete, die wir auf den Weg gebracht haben, die Waffenlieferungen. Und dann komme ich auch erstmal zum Schluss.
Frau Spellerberg, ich hätte nochmal eine Nachfrage. Kann tatsächlich ein Land seinen Status in der Welt völlig frei bestimmen? Oder muss ein Land, vor allen Dingen, wenn es an einen so übermächtigen Nachbarn wie Russland grenzt oder meinetwegen auch an die USA oder an China, muss ein Land seine Außenpolitik und seinen Status, sein Regierungshandeln dann nicht immer auch in gewisser Weise an diesem mächtigen Partner ausrichten?
Ich denke, eine gewisse Ausrichtung ist etwas, dem man kaum aus dem Weg gehen kann. Aber trotzdem sind die Grundpfeiler eben die des Völkerrechts. Und da müssen auch kleinere Länder quasi die Garantie haben, dass das, was ihnen das Völkerrecht zugesteht, ihnen tatsächlich auch zusteht. Und das müssen vor allem größere, mächtigere Länder auch akzeptieren, weil eben nicht das Recht des Stärkeren gelten sollte.
Und dann noch eine kurze Nachfrage, nur weil ich nehme an, dass sich viele Menschen diese Frage stellen, bei dem, was Sie von Frau Spellerberg gehört haben. Ist das tatsächlich so, der Westen ist auch mit noch so massiven Waffenlieferungen keine Konfliktpartei?
Das ist auf jeden Fall so und das ist ja auch die herrschende Meinung im Völkerrecht. Das ist jetzt ja nichts, was ich mir ausgedacht habe, sondern das, was gerade auch viele ExpertInnen sagen.
Herr Fabik.
Ich möchte gerne kurz
natürlich,
mal, wenn ich darf,
ich bin gerade angesprochen.
Augenblick, Frau Dorn, blüht gleich.
Also zu der Frage, ob wir Konfliktpartei sind. Natürlich sind wir Konfliktpartei und werden es eigentlich jeden Tag mehr. Und ich meine, wir wären doch naiv, wenn wir annehmen würden, dass Russland, wenn es so ist, dass es gewisse Schwierigkeiten hat, seinen militärischen Plan umzusetzen und da jetzt auf mehr Widerstand stößt, als es erwartet hat. Ich bin mir im Übrigen nicht so sicher, ob diese Analyse stimmt. Meine Analyse ist nach wie vor, dass Russland weiterhin eskalieren kann und dieses Ziel militärisch auch erreichen wird, weil es sehr viel stärker ist und noch nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft hat. Aber wenn wir es Russland jetzt gewissermaßen schwerer machen durch Waffenlieferungen, dann wäre es naiv anzunehmen, wenn Russland das nicht als Aggression versteht. Natürlich muss es das als Aggression des Westens verstehen und den Angriff in Lviv auf dieses Depot, das ist ja schon ein Fingerzeig dafür, dass es da Stoppsignale setzen wird. Das heißt, wenn wir weiter in diesen Konflikt Waffen liefern, dann werden wir in diesen Konflikt reingezogen. Man kann das wollen, aber man kann es eben auch nicht wollen. Ich finde, jedenfalls sollten wir da ehrlich sein. Wir sind dabei, Konfliktpartei zu werden und das ist gefährlich aus meiner Sicht.
Ich glaube, es ist wichtig, hier nochmal zwei Sachen zu unterscheiden.
Blick, Frau Spellerberg, einen Moment. Gesine Dornblüt wartet jetzt schon seit einigen Minuten, das Wort zu bekommen. Deshalb zunächst mal bitte, Gesine Dornblüt.
Ja, zwei Punkte. Also das eine, Herr Fabik, ich stimme Ihnen zu. Auch ich finde es gewisserweise blauäugig und auch scheinheilig zu sagen, wir seien nicht Konfliktpartei. Wir sind begrenzt in dem bewaffneten Konfliktpartei. Wir sind vor allen Dingen aber Teil eines größer angelegten, ich nenne es auch Krieg, wenn man Cyberkrieg und Auseinandersetzungen mit hineinzieht mit Russland. Da muss man sich nur die Erklärungen anschauen, die Russland und China am ersten Tag der Olympischen Spiele gemeinsam veröffentlicht haben. Das ist, da reden sie von anderen Demokratien, von verschiedenen Demokratieformen. Die wahren Demokratien würden Russland und China vertreten und sie würden das internationale Recht vertreten und dergleichen mehr. Also es sollte sich jeder anschauen mal, der glaubt, er habe mit der ganzen Sache nichts zu tun. Die andere Sache aber, da möchte ich wirklich jetzt nochmal Fakten beisteuern, die Position der Ukraine zum Begriff Neutralität. Was tatsächlich Selenskyj und die Unterhändler bei den Verhandlungen, auch sein Berater Podolyak, mehrfach erläutert haben, sie rücken von der NATO-Mitgliedschaft ab inzwischen, weil sie eingesehen haben, dass die NATO einer Mitgliedschaft der Ukraine derzeit nicht zustimmt. In der Ukraine ist man enttäuscht darüber und schlägt jetzt was anderes vor. Das ist aber nicht zu verwechseln mit Neutralität. Das ist keine NATO-Mitgliedschaft, aber die Ukraine möchte Sicherheitspartner an ihrer Seite, die die Sicherheit der Ukraine garantieren. Da geht es um 5 bis 7 Staaten, die da in Frage kommen, ins Gespräch gebracht wurden, unter anderem natürlich die USA als Atommacht, aber auch die Türkei. Und das alles ist, das sollten wir nicht verwechseln mit Neutralität. Das ist ja keine Neutralität. Und das ist auch die Frage, wer welche Staaten überhaupt in welcher Form bereit wären, so für die Ukraine einzustehen. Da hat Selenskyj ja in seiner Rede zum Kongress gesagt, das soll ein Team sein, das soll heißen, da ist die Zahl 24 drin, was einerseits auf den 24.02. anspielt, andererseits aber auch heißt, in 24 Stunden soll da dann eine militärische Antwort da sein. Also das ist eigentlich mehr Sicherheit, als sich die Ukraine jetzt von der NATO erhofft hat. Und das ist keine NATO-Mitgliedschaft, aber auch keine Neutralität.
Frau Spellerberg, Sie bekommen gleich das Wort. Zunächst mal, wir haben ja einen Hörer, der sich per WhatsApp gemeldet hat, Robert Barter. Hören wir uns kurz an.
Ja, schönen guten Morgen. Hier spricht Robert Barter aus Frankfurt. Was der Herr Favich erzählt, ist ein eigener Widerspruch. Denn das Wort Dämonisierung für einen Menschen zu benutzen, mit dem man ja noch verhandeln kann, der aber schon ein Dämon ist, ist ein Widerspruch in sich. Wie man gesehen hat, nicht in den letzten 8 Jahren, in den letzten, seit Putin an der Macht ist, in den letzten 22 Jahren, kann man weder ein Wort noch eine Meinung von Putin ernst nehmen. Und wenn ich jemanden nicht ernst nehmen kann, beziehungsweise seine Haltung nicht mehr durchschauen kann oder seine Meinung nicht mehr vertreten kann nach Menschenrechten, nach den Rechten der Demokratie, dann kann ich mit dieser Person nicht verhandeln. Und ob ich das jetzt Diplomatie nenne oder Zielführung, wie wir zum Frieden in Europa kommen, den wir übrigens seit über 30 Jahren nicht mehr haben, finde ich einen äußerst problematischen Begriff, dass man Putin nicht dämonisieren soll.
Soweit also unser Hörer Robert Barter. Und angerufen hat uns aus Hamburg Herr Jendretzke. Guten Morgen.
Ja. Guten Morgen.
Bitte.
Ja, ich würde die ganze Diskussion gern mal etwas anders aufziehen. Was mir nicht gefällt an der Rolle ist die Deutsche. Wir haben eine Vergangenheit, die uns allen bekannt ist. Ich bin Baujahr 65. Ich habe damals damit nichts zu tun gehabt. Trotzdem glaube ich, dass es Zeit wird, dass wir unserer Stärke mal langsam bewusst werden. Wir sind die stärkste wirtschaftliche Nation Europas. Wir sind bevölkerungsmäßig die größte Nation in Deutschland. Und man erwartet von uns zu Recht, dass wir langsam mal in Europa eine führende Rolle übernehmen. Und wenn ich die Bilder mir zurückrufe, wo ein Herr Macron und ein Herr Scholz an einem kilometerlangen Tisch sitzt, ganz ehrlich, ich möchte endlich mal wieder Politiker haben, die ein Kreuz haben, die aufstehen und sagen, hör mal, so können wir nicht verhandeln, dann fahre ich wieder nach Hause. Denn wir haben festgestellt in den letzten Jahren, ob es ein Trump war, ob es ein Erdogan ist oder ob es ein Putin ist. Diese Menschen verstehen eine diplomatische Sprache, so wie sie es gerade versuchen zu äußern, verstehen sie nicht. Das ist, ich habe in meinem Beruf mit solchen Menschen auch zu tun, im Kleinen. Aber da geht es nur, sie kennen nur Stärke. Sie kennen nicht Abwägung oder alternative Wege. Sie kennen nur Schwäche und Stärke. Und das Bild, was Deutschland seitdem ich auf der Welt bin, in die Welt hinausbringt, ist einfach immer wieder eine Schwäche. Und davon müssen wir mal loskommen. Wir haben eine Geschichte, ja. Aber wir haben auch das Recht, ein Selbstbewusstsein zu haben in der Welt und solchen Menschen mal klar zu sagen, pass mal auf, bis hierhin und nicht weiter. Denn, und das sollten uns allen klar sein, ein Atomkrieg wird auch ein Putin nicht vom Zaun brechen. Denn er weiß, dass er sofort erledigt ist. Und als letztes noch ganz kurz. Ein Putin wird sich auf keinerlei Diplomatie mehr einlassen, weil was er nicht gebrauchen kann, ist eine Demokratisierung in seinem eigenen Land. Dann wird irgendwann herauskommen, welche Geschichten er forciert hat, damit er überhaupt an die Macht kam. Und da gibt es so komische Gerüchte wie die Wohnhäuser in Moskau, die explodiert worden sind, wo der KGB eventuell mit dran beteiligt war. Das heißt, wenn das nur ansatzweise stimmt, ist der Mensch grundsätzlich dagegen, eine Demokratie in seinem eigenen Land zu haben, weil dann bedeutet das für ihn, ja, wir haben es gesehen in verschiedenen Ländern.
Herr Jendutzke, vielen Dank. Ich würde gerne vor allen Dingen den ersten Teil Ihrer Frage bzw. Ihres Statements direkt mal weitergeben an Merle Spellerberg von den Grünen, Außen- und Verteidigungspolitikerin. Frau Spellerberg, wird es möglicherweise wirklich langsam Zeit, dass Deutschland selbstbewusster auftritt?
Ich glaube, es ist ein Balanceakt. Das eine ist natürlich das, was unsere BündnispartnerInnen auch von uns erwarten. Und das andere ist aber auch eine Zurückhaltung, die angesichts der Geschichte, die hatten Sie ja schon angesprochen, auch ihre Begründung hat und auch weiterhin wichtig ist. Trotzdem ist natürlich der Punkt, ich bin definitiv, habe ich auch schon angesprochen, weiterhin für Diplomatie. Und Diplomatie braucht aber genau das, was Sie angesprochen haben, eben eigene Stärke. Und das geht eben einher nicht nur mit militärischer Stärke, sondern zum Beispiel eben auch mit der wirtschaftlichen Stärke. Und da sehen wir eben die Punkte von den Sanktionen. Und der Punkt ist ja bei Sanktionen, niemand hat erwartet, dass die Sanktionen, die es jetzt gibt, Putin von heute auf morgen davon zu überzeugen, den Krieg zu beenden. Die Sanktionen sind ja genau darauf angelegt, mittel- und langfristig zu wirken und dann eben auch als Druckmittel zu fungieren. Und auch nochmal, um auf die Konfliktparteien kurz zurückzukommen, was ja auch quasi die Alternative wäre, keine Waffen zu liefern zum Beispiel. Und dann wären wir ehrlicherweise dann eben auch an dem Punkt, wo es am Ende dann fast ja zu einer Kapitulation kommen würde, wenn es keine weitere Unterstützung durch Waffenlieferungen geben würde. Und was das mit sich bringen würde, wurde eben auch schon angesprochen. Und das ist eben, dann sind genau mehrere Punkte, das ist eben für die Diplomatie, die es weiterhin braucht. Denn auch wenn wir über Waffenstillstand oder in der Zukunft Friedensverhandlungen reden, geht das ja mit Diplomatie einher. Aber um an diesen Punkt zu kommen, braucht es eben die Stärke und dazu gehören eben auch die Waffenlieferungen, dazu gehören die Sanktionen und vor allem eben auch langfristig und mittelfristig keine Abhängigkeit von russischer Energie.
Herr Jendutzke, was sagen Sie?
Ja, würde ich gerne darauf antworten. Also ich stimme hier zu, wobei genau da ist aber auch der Punkt. In meiner Welt ist es so, ein Mensch, der eine gewisse Stärke nach außen hin zeigt, muss natürlich auch konsequent sein. Das ist natürlich eine Eigenart von uns Deutschen, die betrifft nicht nur, also die betrifft auch mich, da sind wir alle so gepolt, immer gucken, dass wir für uns immer noch ein warmes Füßchen haben. Natürlich bedeutet die Situation im Moment die, dass man sagen muss, wenn in einem Land Menschen umgebracht werden, dass man dann auch sagt, komm, jetzt müssen wir alle zusammen und alle suchen, dass wir da durchkommen. Und dann muss auch konsequent gesagt werden, wir verzichten auf Öllieferung, selbst wenn wir auf einen Benzinpreis von 3 Euro kommen, selbst wenn wir jetzt im nächsten Winter Probleme mit dem Heizen haben. Nur dann kann man eine Stärke beweisen. Damit unterfüttert man eine Stärke. Und diese Politik, die wir nach außen, ob Europa oder Amerika, in den letzten 20, 30 Jahren gezeigt haben, war immer eine Politik, wo die Leute über uns gelacht haben, weil sie gemerkt haben, das ist immer nur, ich sag's mal, wischiwaschi. Das muss sich dringend verändern bei uns. Die Rhetorik und, wie nennt man das, die Rhetorik damit unterstützen, dass man auch konsequent dann seine Haltung hält.
Darf ich da auch einen Satz zu sagen?
Bitte, Herr Fabeck, ja.
Herr Jennes, das sind legitime Überlegungen, die Sie haben, aber ich würde es ein bisschen anders akzentuieren. Wir sind nicht so schwach und so weicheirisch, wie Sie sagen, sondern wir haben eine klare Linie vertreten. Und die lautet, wir sind nicht bereit, für die Ukraine in den Krieg zu ziehen. Gleichzeitig sind wir bereit, Russland zu isolieren und auch einen eigenen Preis dafür zu zahlen. Und das, glaube ich, ist die vernünftige Linie und das ist keine Schwäche. Und die Vorstellung, dass man wie jetzt im persönlichen Leben nur mal auf den Tisch schaut. Ja, lassen wir ihn ausreden, dann dürfen Sie von meiner Seite gerne, ich bin nicht der Moderator. Wenn man nur einmal auf den Tisch schaut, wie im persönlichen Leben und dann ist alles gut, so funktioniert internationale Politik nicht. Wir sind durchaus stark und auch wehrhaft und unsere rote Linie ist das NATO-Territorium und deswegen bin ich auch davon überzeugt, dass Russland nicht vorhat, im Baltikum einzumarschieren, weil es weiß, dass das eine andere Linie ist. Aber in der Ukraine haben wir klar signalisiert, das ist nicht unser Bündnisfall und das ist keine Schwäche, sondern eigentlich politische Klugheit.
Herr Jendowske, bitte, jetzt melde ich mich als Moderator wieder und sage gerne, jetzt haben Sie das Wort.
Okay, also ich stimme Ihnen ja zu mit der roten Linie und dass wir als NATO in der Ukraine nicht kämpfen, das ist ja alles richtig. Aber noch einmal, rufen Sie sich die Bilder von Herrn Macron und von Herrn Scholz nochmal ins Gedächtnis. Diesen meterlangen Tisch, das zeigt ja schon, dass ein Herr Putin überhaupt gar nicht gewillt war, eine diplomatische Lösung zu finden. Das sagt er mit diesem Tisch ja schon aus. Und ich bin einfach der Meinung, es geht nicht darum, dass ich will, dass wir in die Ukraine gehen und mit der NATO die Ukraine verteidigen. Nein, die rote Linie der NATO ist richtig. Aber man muss einfach klar sagen, wenn wir jetzt, ich meine, wir haben jetzt noch die Situation, dass wir Gas bekommen. Wir haben jetzt noch die Situation, dass es Banken in Russland gibt, die über die SWIFT noch an Geld kommen. Wenn man konsequent sein will, dann müssen wir leider in den sauren Apfel auch beißen und eventuell nächsten Winter mal ein bisschen frieren.
Da würde ich gerne einhaken, wenn ich darf.
Bitte, ja, Frau Spellerberg.
Genau, ich denke, auf den ersten Blick, und das ist mir auch persönlich wichtig, kann ich all die Forderungen nach einem Stopp von Öl, Gas, Kohlelieferung absolut nachvollziehen. Aber das Wichtige ist ja bei Sanktionen, gerade weil sie mittel- und langfristig wirken, dass wir sie auch so lange durchhalten können. Und das ist eben der schwierige Punkt. Und ich finde, das ist ein absolutes Dilemma. Ich würde am liebsten morgen selber den Hahn zudrehen. Aber der Punkt ist, dass es eben dann nicht bedeutet, dass einige vielleicht in den Wohnungen die Heizung ein bisschen runterdrehen müssen oder ein bisschen frieren, sondern das hat wirklich dramatische Auswirkungen, nicht nur auf die Wirtschaft, sondern damit auch auf unsere Gesellschaft. Und es ist halt leider so, dass wir nicht von heute auf morgen die Versäumnisse der letzten Jahrzehnte irgendwie aufholen können, sodass es eben da absolut, ich stimme Ihnen dazu, dass es ein Dilemmata ist, aber dass wir trotzdem eben nur die Sanktionen einführen sollten, die wir auch durchhalten können und bei denen wir am Ende nicht selber schwächer dastehen.
Frau Spellerberg, über diese Frage Energieembargo, Energiesicherheit, sicher auch über Katar, können wir gleich nach den Nachrichten um 11 noch mal ausführlicher diskutieren. Wie gesagt, wir steuern hier jetzt auf die Nachrichten zu. Ich danke vielmals Herrn Jendritzke aus Hamburg, dass er sich die Zeit genommen hat und hier bei uns angerufen hat. Vielen Dank. Wir hören uns wieder in 5 Minuten.
Deutschlandfunk. Kontrovers.
11.05 Uhr, wir diskutieren hier noch weiter bis 11.30 Uhr. Die Frage heute Morgen hier in Kontrovers: Der Krieg in der Ukraine, hat die Diplomatie noch eine Chance? Mit dabei ist die ehemalige Deutschlandfunk-Moskau-Korrespondentin Gesine Dornblüt, außerdem Merle Spellerberg, Außen- und Verteidigungspolitikerin der Grünen, und Johannes Favig, Politikwissenschaftler an der Universität Halle-Wittenberg. Und auf kontrovers@deutschlandfunk.de haben wir heute Morgen eine Menge E-Mails bekommen, unter anderem die hier von Ulrich Schlicker, der meint: Mir fällt stets Egon Bahr ein, einer der größten und bedeutendsten deutschen Außenpolitiker. Egon Bahr war gegen eine werteorientierte Diplomatie, denn Werte sind subjektiv. Er sah das Wesen einer erfolgreichen Diplomatie im nüchternen Ausgleich von Interessen. In diesem Sinn hat er bis zuletzt dafür plädiert, selbst das zunehmend autoritäre Russland in eine europäische Sicherheitsordnung einzubeziehen. Ludger Geilert schreibt uns: Ich möchte den beiden Frauen in ihrer Runde heute Morgen entgegenhalten. Wie sieht ihr Standpunkt aus, wenn er wirklich zu Ende gedacht wird? Wie lange soll das russische Morden und Zerstören weitergehen, das durch westliche Waffenunterstützung permanent in die Länge gezogen und von Russland zu immer neuen Eskalationen getrieben wird? Welchen Ausweg sehen Sie jenseits eines schmutzigen und tödlichen, in die Länge gezogenen Kriegs mit unendlich hohen Opfern? Interessante Frage, können wir gleich drüber sprechen. Und Carsten Möller hat uns geschrieben: Wir sprechen nicht die Sprache eines Kriegsverbrechers wie Putin, und das ist gut so. Andererseits ist klar, dass nur Diplomatie zu einem schnellen Waffenstillstand führt und den Krieg beenden kann. Doch dafür braucht es wirksame Druckmittel. Deshalb sollte das bei westlichen Banken eingefrorene Staatsvermögen konfisziert und dafür verwendet werden, die bisherigen und künftigen Reparationen an die Ukraine zu bezahlen. Und WhatsApp-Nachrichten haben wir auch bekommen, unter anderem hier von Lesia. Als Deutsche mit ukrainischen Wurzeln, schreibt sie, schäme ich mich für die deutsche Außenpolitik, weil Deutschland eine rückständige Russlandpolitik betreibt. Was zur Zeit von Brandt gewirkt haben mag, wirkt nicht auf das Schergen-Regime in Moskau, das jede Art von Verträgen mit Füßen tritt und nur seine Nachbarn permanent bedroht, schreibt also Lesia. Ich hoffe, auch diesen Namen habe ich korrekt ausgesprochen. Und wir bekommen heute Morgen natürlich auch viele Anrufer. Unter anderem ruft uns Herr Zaworka aus Frankfurt am Main an. Schönen guten Morgen, Herr Zaworka.
Ja, guten Morgen.
Bitte, was ist Ihr Punkt?
Ja, ja, voll gesehen. Es ist mir unbegreiflich, wie konnte man vergessen, was vor 30 und ein paar Jahren hier passiert ist. Hier. Da wurde das Gegenpol hier von der NATO, der Warschauer Pakt, hier auf Anordnung von Gorbatschow hier aufgelöst. Und es kam kein Entgegenkommen hier von der NATO. Im Gegenteil, die NATO hat sich hier weiter verbreitet, hier heutige Russland. Das ist genau das Gleiche wie damals hier beim Kennedy, hat der Khrushchev hier auf Kuba Atomraketen installieren wollen, auf die Insel Kuba. Da war der Kennedy auch nicht dafür. Mhm. Das heißt hier, Russland will keine US-Soldaten an seiner Grenze haben. Und der Gegner in der Zukunft ist nicht hier Russland, sondern hier die Volksrepublik China. Und man darf nicht vergessen, der Gorbatschow, der damalige Führer von der Sowjetunion, der hat doch im Hinterkopf gehabt, den Überfall der Nazi-Deutschen auf die Ukraine und Russland mit Millionen von Toten. Und der Altkanzler Helmut Kohl hat dem hier versprochen, dass vom Vereinigten Deutschland hier keine Aggression mehr hier vorkommt.
Herr Zaworka, Sie sprechen da an, ein Punkt, der ja in der gegenwärtigen Debatte immer wieder diskutiert wird. Ja, die Lage ganz kurz, nur damit wir das einmal zusammenfassen für viele Leute, die das möglicherweise nicht so sehr auf dem Schirm haben. Die Lage halt im Jahr 1990, Auflösung des Warschauer Paktes. Sie meinen jetzt, damals hätte die NATO diese Gelegenheit nutzen sollen? Ja. Sie hätte sich auch auflösen sollen?
Ja, aber die europäischen Länder, die USA sollen die NATO behalten hier. Nur die europäischen Länder. Weil damals hier wurde auch die Sowjetunion aufgelöst hier. Und da ging keine Aggression gegen uns hier. Und weil die brauchen hier unser Kapital, die brauchen unser Wissen. Das ist es ja. Die brauchen uns ja. Die können ohne uns nicht überleben. Die heutige Russland.
Und Sie meinen, wenn das damals geschehen wäre, wenn die europäischen Länder damals die NATO verlassen hätten, dann hätten wir heute nicht diese Probleme, die wir jetzt haben?
Weil der zukünftige Gegner ist die Volksrepublik China. Und ich hier. Die damalige Sowjetunion und jetzige Russland. Das ist ganz einfach. Und nicht vergessen, die Kiewer Rus wurde von den Germanen gegründet, von den Wikingen. Kiewer Rus vor 1000 und noch ein paar Jahren. Nicht vergessen. Mhm. Kiewer Rus.
Herr Zaworka, interessante Analyse der Vergangenheit wollen wir hier gerne heute Morgen diskutieren. Gesine Dornblüt, wie gesagt, das ist eine Analyse, die wir häufiger hören in diesen Tagen, dass einer der Fehler der NATO in den vergangenen 30 Jahren im Jahr 1990 in diesem entscheidenden Moment war, dass sie möglicherweise die falschen Weichen gestellt hat. Und die Lesart geht so, die NATO ist bei ihrem Kurs geblieben, hat sich sogar noch weiter erweitert, auch in Richtung Osten, während der Warschauer Pakt sich komplett aufgelöst hat. Und da ist ein Ungleichgewicht entstanden. Ist das so? Kann man das so sehen?
Ich glaube, der Kernpunkt ist, dass viele Leute nicht verstanden haben, dass sich die Sowjetunion aufgelöst hat und Russland nicht das gleiche ist wie die Sowjetunion. Aus der Sowjetunion sind 15 unabhängige Staaten entstanden. Russland hat zwar die Atomwaffen und den Sitz im Weltsicherheitsrat geerbt, aber auch die anderen Staaten sind souverän und sie sind souverän in ihrer Entscheidung, wie sie ihre Außenpolitik machen wollen. Und das betrifft natürlich insbesondere auch die ehemaligen Warschauer Paktstaaten, die erst recht, also man kann, sie sind nicht mehr souverän als die anderen, aber auch die haben natürlich die freie Bündniswahl und das Recht dazu. Was die NATO angeht, angebliche Versprechen, sie würde sich nicht nach Osten ausweiten. Ich glaube, da haben wir in den letzten Monaten und Jahren wirklich hinreichend drüber diskutiert und auch viele Fakten und immer wieder klargestellt, es gab kein solches Versprechen, es gab kein bindendes Versprechen, es gab nichts Schriftliches. Und wenn Versprechen gemacht wurden, dann wurden sie gegenüber der Sowjetunion gemacht, die, wie gesagt, dann nicht mehr existierte. Und selbst Michail Gorbatschow hat in mehreren Interviews gesagt, dass es kein solches Versprechen gab. Insofern Im Gegenteil, gab es Abkommen und dann die NATO-Russland-Akte zwischen der NATO und Russland, wo Sicherheitsmechanismen festgeschrieben wurden, wie zum Beispiel keine Stationierung von schweren Waffen, von Atomraketen und so weiter in den neuen NATO-Mitgliedstaaten. Und dem hat Russland zugestimmt. Und dieses ganze Konstrukt einer Bedrohung Russlands durch die NATO, das entstand unter Wladimir Putin, der es einfach als Erzählung und als Propagandainstrument benutzt hat, um seine Macht zu festigen und die Reihen zu schließen innerhalb der russischen Bevölkerung gegen eine angebliche Bedrohung.
Herr Ambruster, die Sendung heißt ja kontrovers, bitte, deswegen will ich mal dagegenhalten. Natürlich ist Russland schuld, gar keine Frage, und es ist durch nichts zu rechtfertigen. Das muss ich in diesen aufgehitzten Debatten immer dazu sagen, das sehe ich genauso. Aber wer ein bisschen Gespür für Gleichgewicht in der internationalen Politik hat, wie zum Beispiel die Realisten in den USA, John Mearsheimer, oder in Deutschland Herfried Münkler oder Michael Stürmer oder andere, die sagen zu Recht, und ich zähle mich zu diesem Lager, dass wir natürlich nicht richtig verstanden haben, dass Perzeption und Realität zwei unterschiedliche Dinge sind. Und es ist natürlich so gewesen, dass in russischer Wahrnehmung das Erweitern der NATO, das Erweitern um 14 Staaten seit 1990, die Verschiebung der NATO-Grenzen um etwa 1000 Kilometer nach Osten, nicht sozusagen auf Begeisterung stößt. Das heißt nicht, dass es falsch war. Ich bin der Überzeugung, dass die Erweiterung der NATO in den 1990er Jahren richtig war. Das hat den mittelosteuropäischen Raum stabilisiert. Aber die Ukraine ist ein Sonderfall. Und das haben alle gewusst, die es sehen wollte. Und darüber haben wir zu wenig geredet. Im Gegenteil, wir haben den Zug der Ukraine aufs Gleis Richtung NATO gewissermaßen gesetzt. Und das hat sich in den vergangenen Monaten intensiviert. Und das war ein schwerer Fehler. Und in diesem Sinne hat der Westen auch einen Teil der Verantwortung für diese missliche Lage. Obgleich, um es nochmal zu sagen, Russland der böse Bube in dem Spiel ist. Da gibt es gar keine Zweifel.
Frau Spellerberg, ja bitte. Ja.
Gerne tatsächlich noch Frau Dornblüt anschließen, denn ich finde es super wichtig, dass Sie einige Punkte nochmal klargestellt haben. Und ich glaube, was auch noch super wichtig ist, nochmal hervorzuheben, ist, dass Putin eben, denke ich, nicht an allererster Stelle Angst vor der NATO hat, sondern Angst vor Freiheit und Demokratie und dem Streben danach auch in seinem eigenen Land. Und das sieht man ja auch an seinem innenpolitischen Agieren. Und dass sich das eben ganz deutlich auch in der Ukraine gezeigt hat.
Zeigt denn die, oder gibt die aktuelle Situation denn nicht auch Anlass dafür, Frau Spellerberg, mal über das eigene Verhalten nachzudenken? Mit eigenem meine ich Verhalten des Westens, in diesem Fall Verhalten der NATO. Können wir da, so wie Herr Favig das angesprochen hat, Fehleranalyse betreiben und sagen, dass wir beispielsweise den Konflikt, der sich rund um die Ukraine entwickelt hat, dass der Westen den nicht richtig gesehen und auch nicht richtig begleitet hat?
Ich glaube, Zeit für Kritik und Selbstreflexion ist immer wichtig. Ich würde aber tatsächlich sagen, dass wir gerade in Debatten, ob jetzt die NATO ihre Existenzberechtigung noch hat, ob die nicht ein Relikt aus dem Kalten Krieg ist, dass ich vor einigen Monaten wahrscheinlich selber bei der Debatte durchaus einen kritischeren Standpunkt eingenommen hätte, als ich das heute tue. Aber wir sehen ja gerade heute die Relevanz der NATO, gerade für die osteuropäischen Staaten.
Gerade in der jetzigen Situation,
ja,
meinen Sie?
Genau.
Und aus dieser, mit dieser Analyse kann man dann sagen, deshalb war auch auf jeden Fall unser Verhalten in den vergangenen 20, 30 Jahren immer richtig.
Ich würde nicht sagen, dass die NATO in den letzten 20, 30 Jahren keine Fehler gemacht hat. Aber ich finde, dass jetzt, ich weiß nicht, ob jetzt da der richtige Zeitpunkt ist, eine einzelne Fehlerliste zu erstellen.
Gut, dann will ich Herrn Grüber.
Gerne, wenn ich darf,
Frau Dornblüt, wir haben einen Hörer noch. Ich nehme Sie gleich dran. Ich würde erstmal gerne Herrn Grüber aus Berlin mit in die Sendung bitten. Guten Morgen.
Ja, das wünsche ich auch. Guten Morgen nach Köln und ja.
Bitte, was ist Ihr Punkt?
Ja, das ist ganz einfach. Ich stimme da meinem Vorredner mehr oder minder zu, weil ich finde, dass die europäische Politik und auch die deutsche Politik, zumindest die Außenpolitik, in den letzten 10 bis 15 Jahren doch ein gewisses Maß an Mitschuld an der ganzen Situation hat. Putin hat vor der Münchner Sicherheitskonferenz und vom Bundestag eine Rede gehalten und hat dort eigentlich klipp und klar gesagt, was er will. Meiner Meinung nach wäre es besser gewesen, eine europäische Pufferzone ein bündnisfreies Konstrukt mit den ehemaligen Ländern des Ostblocks zu bilden, dann wären wir heute nicht in dieser Situation. Ich habe manchmal den Eindruck, dass die NATO aufrüstet und der Putin fühlt sich bedrängt. Und ich will den Putin hier nicht verurteilen. Der Putin ist für mich ein Kriegsverbrecher, der vor ein Kriegsgericht gehört. Aber diese Situation, erinnern Sie sich bitte an die Kuba-Krise. Da haben dann beide Staaten, die USA und die damalige Sowjetunion, ihre Raketen abgebaut. Die einen von Kuba, die anderen aus der Türkei. Und gerade so am Schlagabtausch vorbeigeschrammt. Und ich denke mal, dass es besser wäre, man ist so vernünftig und sagt, okay, jedes Land kann ja seine Wirtschaftsbedingungen leben, wie es möchte, kapitalistisch, sozialistisch, wie auch immer. Aber man muss ja nicht diese Bündnisfrage so dramatisch gestalten, dass man also die Russen vollkommen einkreist. Der Putin fühlt sich bedroht. Das ist einfach so. Ja. Mhm. Man muss das ja nicht tolerieren,
Herr Kuber,
und verstehen, aber man muss zumindest mal versuchen, was uns die Ursachen sind.
Wir haben den Punkt, glaube ich, verstanden. Dieser Begriff Pufferzone, der fällt dann ja immer sehr leicht. Aber was sagen Sie dann einem Land, das dann in so einer, in Anführungszeichen, Pufferzone liegt, wenn dann beispielsweise die Ukraine sagt oder das Baltikum sagt, wir fühlen uns von Russland bedroht und wir möchten gerne Unterstützung und deshalb möchten wir gerne in die NATO aufgenommen werden. Das sagen wir als Millionen von Einwohnern, wir bitten darum, Aufnahme zu finden. Kann die NATO, kann der Westen dann einfach sagen, das geht nicht, ihr steckt leider in dieser, wir nennen es Pufferzone, deshalb ist das für euch unmöglich?
Sehen Sie, deswegen wäre es eben günstig, wenn man mal eine gesamteuropäische Friedensordnung neu denkt. Und wenn man mal davon ausgeht, wie gesagt, jedes Land kann ja den Lebensstil wählen, wie es möchte. Und das ist ja keine Beschneidung der Freiheit. Sondern das Problem ist, wenn alle Länder, die daran beteiligt sind, sich gegenseitig die Garantie geben, dass sie sich nicht gegenseitig überfallen, dass, wenn die wirtschaftlichen Verflechtungen so groß sind, dass man also auf keinen Fall einen Krieg anfangen kann, ja, was ist denn jetzt? Wir haben jetzt eine Erdölleitung, die hier nach Deutschland reingeht und zwei Erdgasleitungen, glaube ich. Was ist denn jetzt, wenn das abgedreht wird? Wer bezahlt denn den ganzen Mist? Den bezahlen doch die Bürger hier.
Hm. Herr Ambrosser, darf ich das nochmal zuspitzen?
Herr Fawig, warten Sie ganz kurz. Ja, ich glaube, okay. Frau Dornblüt, irgendjemandem habe ich das Wort vorher abgeschnitten. Oder war das Frau Spellerberg? Frau Spellerberg, bitte Sie.
Frau Dornblüt war erst.
Dann erst Frau Dornblüt.
Na gut, ja, ich habe jetzt eine ganze Menge, aber ich versuche mich kurz zu fassen. Also keine Beschneidung der Freiheit, habe ich eben gehört, in einer Pufferzone. Also da möchte ich Sie aufklären gerne darüber, welche Verhältnisse, Lebensverhältnisse herrschen in Russland. 15.000 Festnahmen seit dem 24. Februar. Ich glaube, diese Zahl spricht für sich bei Antikriegsprotesten. Und es ist einfach so, dass Russland sich mit einem Ring von Autokraten, wenn nicht Diktatoren, umgibt und es ist eine Illusion zu glauben, man könne ja militärisch neutral sein und dann in Freiheit leben. Das ist, glaube ich, eine Situation, die gibt es nicht mehr. Und das sollte eigentlich auch der Letzte verstanden haben. Zum Thema Bündnisfreiheit, Putins Rede bei der Sicherheitskonferenz. Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, ich glaube, Putin hat keinen Masterplan, sondern der nutzt Fenster und nutzt es, wenn keine Grenzen gesetzt werden. Und da muss man, wenn wir auch über Fehler der NATO reden wollen, muss man auf 2008 kommen und die Geschichte mit der NATO-Mitgliedschaft für die Ukraine und für Georgien. Da gibt es zwei Ansichten, zwei unterschiedliche. Die einen sagen, also die beiden Länder wollten damals den Membership Action Plan, das ist sozusagen der direkte Weg, die direkte Fahrkarte in die NATO-Mitgliedschaft. Und der Westen, die NATO, hat diesen beiden Ländern diesen Membership Action Plan verwehrt unter maßgeblichem Betreiben der Bundeskanzlerin Angela Merkel. Und es gibt Leute, die sagen, unter anderem inzwischen zähle ich auch dazu, wenn die beiden damals diese Fahrkarte bekommen hätten, dann hätte Russland nicht wenige Monate später so intensiv reagiert und agiert militärisch in Georgien und später auch nicht in der Ukraine. Es gibt andere Leute, die sagen, Ja, stattdessen haben sie aber dann 2008 das vage Versprechen bekommen, irgendwann NATO-Mitglied zu werden. Und das habe Russland gereizt. Das sind zwei grundsätzlich unterschiedliche Ansätze. Ich tendiere, wie gesagt, zu dem anderen.
Kann man so sehen, Frau Dörmlüt, ein Satz nochmal zur Pufferzone. Lassen Sie uns doch nicht in der internationalen Politik ein Ich-wünsch-mir-was-Spiel spielen, sondern von den Realitäten ausgehen. Und jetzt in der Situation im März 2022 gibt es nur zwei Alternativen, entweder Pufferzone oder Teil eines großrussischen Reiches. Und da, denke ich, ist die Wahl für die Pufferzone immer noch die bessere. Und das soll überhaupt nicht zynisch klingen. Und natürlich muss das die Ukraine selber entscheiden. Aber wir können doch nicht davon ausgehen, dass Russland jetzt gewissermaßen Halt macht. Es hat gewissermaßen seinen Ruf ruiniert. Es ist diplomatisch international vollkommen isoliert. Wir glauben doch nicht, dass Russland jetzt auf halbem Wege Schluss macht, sondern die einzige Möglichkeit, diese Lage jetzt zu stabilisieren, ist, Angebote zu machen aus der Ukraine selber, aber wir können das unterstützen, die russischen Interessen ein Stück weit realpolitisch entgegenkommt. Und in dieser Perspektive ist eine Pufferzone immer noch besser als eine Ukraine, die kein souveränes Objekt mehr ist. Und so muss man das sehen und ich finde, das muss man auch mal aussprechen.
Es gibt sehr viele Punkte, auf die ich gerade auch noch eingehen würde. Aber was ich nochmal wichtig finde, ist, es gab ja von einem der Hörer den Vergleich zu Kuba. Und ich finde es ganz wichtig, nochmal auch da deutlich zu machen, dass das eine ganz, ganz andere Situation heute ist. Das ist aber nichtsdestotrotz, gerade auch jetzt, und das ist vielleicht auch, was Richtung Versäumnisse der letzten Jahrzehnte geht, dass wir es eben nicht geschafft haben, abzurüsten. Sowohl nuklear als auch mit anderen Waffen. Und dass das eben ein Punkt gewesen wäre, der am Ende ja wirklich zu mehr Sicherheit beigetragen hätte und eben Sicherheit auch nicht dazu zu betrachten, in welchem Bündnis ist jetzt welcher Staat gegen wen, sondern wirklich auch eben auf menschliche Sicherheit zu schauen und da eben zu einfach vor Augen zu haben, dass weniger Waffen am Ende eben zu weniger Krieg und weniger Toten führen.
Das ist ja einer der Grundsätze Ihrer Partei immer gewesen, Frau Spellerberg von den Grünen. Abrüstung, das Abrüstungsdogma, sage ich jetzt einfach mal. Wie fühlt sich das jetzt an, wenn Sie jetzt plötzlich eine Außenpolitik mitzuvertreten haben, die eigentlich auf das komplette Gegenteil setzt, auf Aufrüstung? Stichwort 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr.
Da ist es mir tatsächlich nochmal ganz wichtig, deutlich zu machen, dass es auch hier nicht um Aufrüstung geht, denn ich bin nach wie vor gegen Aufrüstung. Aber der Punkt mit unserer Bundeswehr ist eben, dass sie in keinem guten Status ist und dass sie eben heruntergewirtschaftet ist und dass es da erstmal darum geht, dass die SoldatInnen, die wir als Parlament, als Bundestag in Einsätze schicken, überhaupt zum Beispiel eine persönliche Schutzausrüstung haben, dass wir mit unseren BündnispartnerInnen überhaupt zusammen agieren können, wenn dies nötig ist. Aber für mich ist ganz klar, sobald es in Richtung von gefährlicher Aufrüstung geht, dann bin ich da nach wie vor gegen. Aber da finde ich die Differenzierung ganz wichtig.
Ich nehme mal an, aber ein Großteil der 100 Milliarden Euro wird nicht in Bekleidung gehen, sondern vermutlich in F-35-Jets, die auch Atomraketen transportieren können.
Gerade bei den F-35 ist für mich auch klar, dass ich nach wie vor gegen die nukleare Teilhabe bin und freue mich auch weiterhin, dass wir Beobachterstaat beim AVV, beim Atomwaffenverbotsvertrag werden. Das ist aber in der Kurzstrecke, und das hat Annalena Baerbock ja auch im Kontext der nationalen Sicherheitsstrategie gesagt, jetzt erstmal eben noch nicht quasi der Schritt ist, dem AVV auch tatsächlich quasi als Staat, sondern eben erstmal nur als Beobachterstaat beizutreten, aber dass es mittelfristig trotzdem weiterhin unser Ziel ist.
Herr Farwig, was meinen Sie, wie lange kann die NATO diesem Krieg noch zusehen, ohne sich selber die Frage stellen zu müssen, ob man nicht mehr tun muss, um diesen Krieg zu beenden, um einzugreifen?
Das ist einer der zentralen Fragen der nächsten Tagen und Wochen. Das hängt natürlich stark vom Kriegsverlauf ab. Aber wir sehen ja etwa den dringenden Wunsch der Ukraine von Zelensky im Bundestag und im amerikanischen Parlament geäußert nach einer Flugverbotszone, die die NATO dann sichern soll, dass der Druck steigt, sich in diesen Krieg zu involvieren. Ich glaube, das wäre die völlig falsche Richtung und wir müssen der öffentlichen Stimmung widerstehen, die das fordert. Und wir haben auch gute Argumente dagegen, weil das wäre in der Tat ein Involvieren in diesen Krieg und das würde enden mit einer Auseinandersetzung mit Russland und über der schwebt, ob wir das mögen oder nicht, das Damoklesschwert einer nuklearen Eskalation. Und das können wir nicht wollen. Und weil das so ist, brauchen wir jetzt Kompromissfähigkeit, diplomatischen Druck auf allen Ebenen und die Möglichkeit, Russland unter Putin einen Ausweg zu bauen. Und dafür muss man eben Kröten schlucken. Und natürlich muss die Ukraine diese Kröte in erster Linie schlucken. Aber ich sehe die Debatte in der Ukraine ja doch, das haben wir vorhin schon diskutiert, genau in diese Richtung laufen. Und wir sollten das unterstützen und jetzt nicht eskalieren, sondern das Gegenteil machen, der Diplomatie eine Chance geben.
Gesine Dornblüt, eine Flugverbotszone, wäre das eine gute Idee?
Ich denke, es kommt vor allen Dingen primär, sind Waffenlieferungen wichtig und auch die NATO-Ostflanke zu stärken, um glaubwürdige Argumente zu haben, militärische Argumente auf westlicher Seite in Verhandlungen, die natürlich nötig sind, die man immer weiterführen muss, aber begleitet durch militärische Stärke. Und was ich prinzipiell falsch fand, immer und weiterhin falsch finde, ist, Dinge von vornherein auszuschließen. Das hatten wir lange mit Nord Stream 2. Nord Stream 2 wird nicht gestoppt. Inzwischen haben wir gesehen, dass die Bundesregierung das zum Glück revidiert hat. Genauso falsch war und ist es meiner Meinung nach, von vornherein auszuschließen, dass die NATO sich in diesem Konflikt mit der Ukraine engagiert, auch militärisch. Denn möglicherweise wird ein militärisches Engagement, wenn es dann später doch kommen wird, teurer sein und noch mehr Tote fordern als jetzt. Und es wird noch schwieriger sein.
Ich hoffe, Frau Dörnblut, Sie denken das zu Ende, was Sie da sagen.
Augenblick, Herr Favik. Ich bin dafür, diese Risiken gegeneinander nüchtern zumindest zu benennen und abzuwägen und nicht sofort, wenn jemand das anspricht, zu sagen, aber dann bekommen wir einen Atomkrieg. Wir haben gesehen, dass Putin auch jetzt...
So, und da ist die Leitung zu Gesine Dornblüt vermutlich abgebrochen. Ich frage mal, Herr Favik, sind Sie noch da?
Ich bin noch da. Hat auch nichts mit mir zu tun, dass die Leitung abgebrochen ist.
Bitte, dann haben Sie das Wort.
Ja, also ich glaube wirklich, dass Frau Dornblüt zu Ende denken sollte, was sie da sagt. Wenn man eine NATO-Kriegsbeteiligung nicht ausschließt, dann ist das die Kriegserklärung an Russland mit allen Konsequenzen, die daraus resultieren. Ich finde das wirklich vollkommen unverantwortlich.
Herr Favik, dann hatten Sie hier heute Morgen bei Kontrovers das letzte Wort. Ich danke Ihnen allen dreien, Merle Spellerberg von den Grünen,
Johannes Favik. Haben Sie meinen Regler zugezogen? Das war aber Zensur.
Nein, das war keine Zensur. Und wir sind immer noch on air. Deshalb Vorsicht mit allen Kommentaren. Gesine Dornblüt, vielen Dank auch an Sie, Johannes Favik, auch an Sie. Ich danke natürlich auch allen, die uns hier heute Morgen angerufen haben, die uns E-Mails geschrieben haben. Wir haben, wie gesagt, eine Menge bekommen. Ich konnte nur einen kleinen Teil davon vortragen. Ich bitte um Nachsicht. Das war also die Sendung Kontrovers. Mein Name ist Tobias Armbruster. Ich danke Ihnen vielmals. Haben Sie noch einen schönen Tag.